Stellt euch einen Flughafen vor. Die Rolltreppen laufen, die Monitore leuchten. Die Gepäckbänder sind sauber, die Klimaanlage summt leise vor sich hin. Vor den Check-in-Schaltern stehen die berühmten Absperrbänder. Die Cafés sind möbliert, die Toiletten blitzblank. Alles wirkt, als würde in wenigen Minuten der erste Flug des Tages starten. Doch es gibt ein Problemchen, denn es ist niemand da. Keine Familien mit übergroßen Koffern, keine Geschäftsreisenden, kein Boarding, keine Durchsage. Kein einziges Kind, das am Fenster steht und Flugzeuge beobachtet. Nur Stille. Eine Stille, die an einem Flughafen fast unheimlich wirkt. Willkommen an einem Flughafen, den fast niemand benutzt. Willkommen bei den Geister-Airports. Juhu, willkommen bei Airport Stories. Hi, ich bin Lukas und erneut habt ihr zum besten Reisepodcast der Welt eingeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Falls noch nicht geschehen, kleiner Reminder hier, hinterlasst mir bitte auch eine Bewertung oder folgt mir auf Social Media. Der Account bei Instagram lautet airport.stories. Oder habt ihr sogar eigene Geschichten aus der Airport-Welt zu erzählen, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt? Dann schreibt mir eine E-Mail. airportstories.podcast@gmail.com. Heute reisen wir nicht zu den größten Flughäfen, nicht zu den luxuriösesten, nicht zu den gefährlichsten, sondern zu Flughäfen, die Milliarden gekostet haben und trotzdem scheiterten. Zu Flughäfen, die gebaut wurden, um Millionen Menschen zu verbinden und die heute aber manchmal leerer sind als ein Supermarkt an Heiligabend. Lasst uns gleich einsteigen und beginnen wir mit einem Ort, der einmal das große Tor Spaniens werden sollte. Wir sind am Anfang der 2000er Jahre und Spanien erlebt einen historischen Boom. Überall entstehen neue Wohngebiete, Hotels, Einkaufszentren, Autobahnen. Das Land scheint unaufhaltsam zu wachsen. Banken vergeben Kredite fast ohne Ende. Die Immobilienpreise steigen jedes Jahr. Die Politiker sprechen großspurig von einer goldenen Zukunft. Und in dieser Euphorie entsteht eine Idee. Warum sollte Madrid eigentlich der einzige große Flughafen im Zentrum Spaniens sein? Warum eigentlich nicht noch einer? Größer, moderner, schneller. Ein Flughafen für die Zukunft. Für Millionen Passagiere. Ciudad Real. Etwa 200 Kilometer südlich von Madrid liegt eine eher ruhige Region. Landwirtschaft, weite Ebenen, kleine Städtchen. Eigentlich überhaupt nichts, was man sofort mit einem internationalen Luftverkehr verbindet. Doch genau hier soll etwas entstehen, das alles verändert. Nämlich der erste vollständig privat finanzierte internationale Flughafen Spaniens. Ein Prestigeprojekt, ein Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs. Politiker sprechen von tausenden neuen Arbeitsplätzen, von Investoren aus aller Welt, von einem zweiten Madrid. Wenn man heute alte Fernsehberichte sieht, spürt man den Optimismus förmlich. Jeder scheint überzeugt, das hier wird ein Erfolg. Die Pläne sind gigantisch. Eine Start- und Landebahn mit rund 4 Kilometern Länge. Lang genug selbst für die größten Passagierflugzeuge der Welt. Ein modernes Terminal, riesige Vorfelder, tausende Parkplätze. Ja, wirklich, Platz für mehrere Millionen Passagiere pro Jahr. Und natürlich auch eine Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung, denn der Flughafen soll nicht nur Ciudad Real bedienen, sondern eben halb Zentralspanien. Es klingt fast logisch, zumindest auf dem Papier. Im Dezember 2008 ist es dann soweit. Die Eröffnung. Kamerateams, Politiker, Festreden und stolze Ingenieure. Das Band wird durchgeschnitten und der erste Linienflug landet. Wahrscheinlich glaubten viele Menschen an diesem Tag, dass hier gerade Geschichte geschrieben wird. Und irgendwie stimmt das sogar. Nur eben nicht ganz so, wie sie es erwartet hatten. Denn schon wenige Monate später zeigt sich das eigentliche Problem. Fluggesellschaften bleiben aus. Die Passagierzahlen liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Warum? Tja, weil Madrid ja eben bereits einen hervorragend angebundenen internationalen Flughafen besitzt und weil auch Airlines keinen wirtschaftlichen Grund sehen, zusätzlich nach Ciudad Real zu fliegen. Und weil die angekündigte Hochgeschwindigkeitsanbindung nie in der Form Realität wird, wie sie ursprünglich geplant war. Hey, das kennen wir in Deutschland doch irgendwoher, oder? Nun ja, jedenfalls, ein Flughafen kann noch so modern sein. Wenn niemand dorthin möchte, bleibt er einfach nur ein sehr teures Gebäude. Und dann passiert auch noch zusätzlich etwas, womit niemand gerechnet hat. Das Jahr 2008 verändert die Welt. Die internationale Finanzkrise trifft Spanien besonders hart. Die Immobilienblase platzt. Investoren verschwinden und Banken geraten unter Druck. Genau das Fundament, auf dem dieser Flughafen gebaut wurde, bricht plötzlich weg. Die Flüge werden weiter weniger und Airlines ziehen sich zurück. Geschäfte schließen, Restaurants verschwinden, die Rolltreppen laufen weiter. Aber fast niemand benutzt sie mehr. Die riesige Abflughalle wirkt plötzlich viel zu groß. Jeder Schritt hallt durch das große Terminal. Flughäfen leben normalerweise von Geräuschen, von Rollkoffern, Durchsagen, Stimmen, Triebwerken. Doch hier hört man manchmal nur noch die Klimaanlage. 2012 ist klar, der Traum ist gescheitert. Der Flughafen meldet Insolvenz an. Ein Milliardenprojekt nach nur wenigen Jahren. Investoren verlieren riesige Summen. Tausende Hoffnungen verschwinden. Und jetzt wird die Geschichte fast surreal. Ein Flughafen, der mehr als 1 Milliarde Euro gekostet hat, kommt unter den Hammer. Wie ein Auto oder ein Haus. Doch zunächst findet sich niemand. Niemand möchte diesen Flughafen kaufen. Stellt euch das einmal vor, ihr könntet einen internationalen Flughafen besitzen, mit Tower, Terminal, Startbahn, Vorfeld. Nun ja, und trotzdem interessiert sich kaum jemand dafür. Jahre später findet sich schließlich doch ein Käufer, für einen Bruchteil der ursprünglichen Baukosten. Während der Corona-Pandemie erlebt Ciudad Real sogar noch einmal einen ungewöhnlichen Moment. Denn plötzlich stehen wieder Flugzeuge auf dem Vorfeld. Allerdings nicht mit Passagieren, sondern eingelagert. Weil Airlines auf der ganzen Welt plötzlich ihre Flotten vorübergehend stilllegen mussten. Ausgerechnet ein gescheiterter Flughafen wird damit zeitweise zu einem Parkplatz für Flugzeuge. Ciudad Real zeigt, dass ein Flughafen nicht an seiner Architektur scheitert, sondern an einer einzigen Frage. Braucht ihn überhaupt jemand? Doch unsere nächste Geschichte geht noch einen Schritt weiter. Denn unser nächster Flughafen wurde gebaut, obwohl dort manchmal mehr Elefanten unterwegs waren als Passagiere. Und genau dorthin fliegen wir jetzt. Der Matala Rajapaksa International Airport in Sri Lanka. So, jetzt alle zusammen. Matala Rajapaksa International Airport. Sehr gut. Stellt euch vor, ihr landet auf einem internationalen Flughafen. Das Flugzeug rollt langsam und friedlich zur Parkposition. Ihr schaut aus dem Fenster, erwartet vielleicht Gepäckwagen und Tankfahrzeuge, vielleicht andere Flugzeuge. Stattdessen steht dort ein Elefant. Nein, kein Witz, ein ausgewachsener asiatischer Elefant. Willkommen am wahrscheinlich einsamsten Großflughafen der Welt. Wir reisen nach Sri Lanka, eine Insel südlich von Indien, berühmt für Tee, Traumstrände, Tempel und Nationalparks und wilde Elefanten. Anfang der 2010er Jahre hat die Regierung große Pläne. Der Süden des Landes soll wachsen. Tourismus, Arbeitsplätze, internationale Investoren, Hotels und Luxusresorts. Und alles beginnt mit dem Flughafen. Damals regiert Mahinda Rajapaksa. Seine Heimatregion liegt im Süden Sri Lankas. Und zufällig genau dort entsteht ein gigantisches Prestigeprojekt. Ein neuer internationaler Flughafen. Kosten rund 210 Millionen Dollar. Finanziert überwiegend durch chinesische Kredite. Das Versprechen, Millionen Passagiere, neue Airlines, ein wirtschaftlicher Aufschwung. Genau wie in Spanien. Erst den Flughafen bauen, dann kommen schon die Menschen. Doch diesmal entwickelt sich alles noch dramatischer. 2013 wird der Flughafen eröffnet. Modern, groß, glänzende Glasfassaden. Genug Platz für Millionen Passagiere. Doch was soll ich sagen, schon wenige Wochen nach der Eröffnung fällt etwas auf. Es fehlen die Flugzeuge. Doch wo sind die Airlines? Die Fluggesellschaften schauen sich den Flughafen durchaus an, rechnen, vergleichen und entscheiden sich letztendlich dagegen. Warum? Weil auch Sri Lanka bereits einen funktionierenden internationalen Flughafen besitzt, den Flughafen von Colombo. Dort landen bereits die Passagiere. Dort befinden sich auch Hotels. Dort beginnt der Urlaub. Warum also zusätzlich Matala anfliegen? Ein Flughafen lebt nicht von Beton, sondern nur von der Nachfrage. Wer heute Fotos aus den ersten Betriebsjahren dort sieht, erkennt riesige Abflugshallen. Perfekt beleuchtet, saubere Böden, moderne Check-in-Schalter. Doch häufig stehen dort vielleicht 10 Menschen oder 5, manchmal auch gar keiner. Das Echo der eigenen Schritte ist lauter als jede Boarding-Durchsage. Doch dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Die Natur holt sich das Gelände langsam zurück. Rund um den Flughafen leben zahlreiche Wildtiere, besonders Elefanten, aber auch Affen, Pfauen und Wildschweine und unzählige Vögel. Während andere Flughäfen Probleme mit zu vielen Flugzeugen haben, kämpft Matala plötzlich mit zu vielen Tieren. Immer wieder nähern sich Elefanten dem Flughafengelände, teilweise direkt an den Sicherheitszaun. Mitarbeiter berichten, dass sie regelmäßig Tiere beobachten konnten. Der Flughafen liegt nämlich mitten in einer Region, in der Elefanten seit Jahrhunderten ihre Wanderrouten haben. Und für die Tiere spielte der neue Flughafen keine Rolle. Sie waren schließlich zuerst da. Der Mensch hatte den Flughafen vielleicht gebaut, doch die Elefanten hatten niemals zugestimmt. Noch gefährlicher als die Elefanten sind allerdings die Vögel. Große Vogelschwärme stellen für Flugzeuge ein erhebliches Risiko dar. Jeder Pilot kennt den Begriff Bird Strike, ein Zusammenstoß zwischen Flugzeug und Vogel. Genau deshalb müssen Flughäfen weltweit alles tun, um Vögel fernzuhalten. In Matala erwies sich das als besonders schwierig, weil der Flughafen eben in unmittelbarer Nähe mehrerer Naturschutzgebiete liegt. Internationale Medien beginnen zu berichten und bald bekommt Matala einen wenig schmeichelhaften Spitznamen. Der leerste internationale Flughafen der Welt. Für die Menschen vor Ort ist das bitter, denn viele hatten auf neue Arbeitsplätze gehofft, auf Tourismus und auf Wohlstand. Doch stattdessen wird der Flughafen zum Symbol einer fehlgeschlagenen Planung. Irgendwann stellt sich die Frage, was macht man eigentlich mit einem Flughafen, den kaum jemand nutzt? Eine Zeit lang werden die Teile des Geländes als Lagerfläche verwendet, unter anderem für überschüssigen Reis aus staatlichen Beständen. Ja, Reis in einem Flughafengebäude. Wahrscheinlich der einzige Flughafen der Welt, an dem zeitweise mehr Reissäcke als Passagiere ein- und ausgingen. Bis heute versucht Sri Lanka, den Flughafen wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Immer wieder gibt es Gespräche mit Airlines, neue Konzepte, neue Investoren. Einzelne Fluggesellschaften nutzen den Airport, doch an die ursprünglichen Erwartungen reicht der Betrieb bis heute nicht ran. Matala ist kein schlechter Flughafen. Im Gegenteil, die Startbahn ist hervorragend, das Terminal modern, die Technik zuverlässig. Gescheitert ist hier nicht der Flughafen selbst, sondern die Idee dahinter. Man kann keine Passagiere bauen, man kann nur einen Flughafen bauen. Doch unser nächster Geisterflughafen ist noch trauriger, denn dort war alles schon bereit. Flugzeuge, Passagiere, Airlines. Und dann, ja, dann kam der Krieg. Und ein kompletter internationaler Flughafen blieb für immer stehen. Als hätte jemand die Zeit angehalten. Der Flughafen, auf dem die Zeit stehen blieb. Nicosia International Airport. Es gibt Flughäfen, die schließen am Abend und öffnen am nächsten Morgen wieder. Manche schließen für Renovierungen, manchmal sogar für einige Wochen. Doch was passiert, wenn ein Flughafen plötzlich für immer schließt? Nicht wegen Insolvenz, nicht wegen zu weniger Passagiere, sondern wegen eines Krieges. Willkommen in Nicosia und wir schreiben das Jahr 1974. Zypern gilt als aufstrebendes Reiseziel. Sonne, Mittelmeer, Traumstrände und historische Städte. Immer mehr Airlines fliegen die Insel an. Und das Herzstück des Landes ist natürlich der internationale Flughafen von Nicosia. Hier landen täglich Maschinen aus London, Frankfurt, Athen und Beirut. Tausende Urlauber betreten täglich das Terminal. Und niemand ahnt, dass dieser Flughafen nur wenige Wochen später Geschichte sein wird. Der Juli beginnt wie jeder andere. Im Terminal herrscht Betrieb. Familien warten auf ihre Flüge, Kinder drücken ihre Nasen an die Scheiben. Koffer rollen über den Boden und im Tower koordinieren Fluglotsen Starts und Landungen. Restaurants servieren Kaffee, Flugbegleiter kaufen noch schnell eine Zeitung. Ja, alles wirkt völlig normal. Bis plötzlich Schüsse fallen. Im Juli 1974 eskaliert der politische Konflikt auf Zypern. Nach einem Putsch marschiert die türkische Armee auf der Insel ein und innerhalb kürzester Zeit verändert sich alles. Straßen werden gesperrt und Menschen fliehen. Und plötzlich liegt auch der Flughafen mitten im Kampfgebiet. Airports gelten normalerweise als Ort der Verbindung, doch in diesem Moment wird der Flughafen selbst zum Ziel. Kugeln schlagen in Gebäude ein, Fensterscheiben zerbrechen und Rauch steigt auf. Flugzeuge bleiben auf dem Vorfeld stehen, einige werden sogar beschädigt, andere können gar nicht mehr starten. Innerhalb weniger Stunden wird aus einem internationalen Flughafen ein Kriegsgebiet. Nichts geht mehr. Passagiere versuchen verzweifelt, das Terminal zu verlassen. Mitarbeiter bringen Menschen in Sicherheit, Piloten verlassen hektisch ihre Cockpits. Plötzlich denkt niemand mehr an Flugpläne, Boarding oder Gepäck. Es geht plötzlich nur noch um eins: Überleben. Und dann wird es ruhig. Unheimlich ruhig. Keine Triebwerke mehr, keine Durchsagen. Und zum letzten Mal schließt sich eine Terminaltür, ohne dass jemand ahnt, dass sie nie wieder für Passagiere öffnen wird. Nach den Kämpfen entsteht die sogenannte UN-Pufferzone, eine entmilitarisierte Zone, bewacht von den Vereinten Nationen. Und genau hier mitten hindurch verläuft der Flughafen. Von einem Tag auf den anderen befindet sich das gesamte Gelände in einer Sperrzone und niemand darf mehr hinein. Das Faszinierende beginnt aber erst jetzt, denn niemand räumt den Flughafen aus. Niemand modernisiert ihn oder baut ihn um. Stattdessen bleibt einfach alles stehen. Die Check-in-Schalter, die Gepäckbänder, die Abflugtafeln. Selbst die alten Werbeplakate aus den 1970er Jahren hängen teilweise heute immer noch an ihren Plätzen. Es ist, als hätte jemand mitten im Arbeitstag auf Pause gedrückt und nie wieder auf Play. Besonders bewegend sind die Bilder vom Vorfeld. Dort stehen bis heute Wracks alter Flugzeuge. Vom Wetter gezeichnet, von Pflanzen überwuchert. Manche tragen noch die Farben längst verschwundener Airlines. Jahrzehntelang bewegte sie niemand. Weil sich der Flughafen innerhalb dieser UN-Schutzzone befindet, bleibt er für die Öffentlichkeit weiter gesperrt. Nur UN-Personal erhält in Ausnahmefällen Zugang. Für Historiker ist der Flughafen deshalb einer der außergewöhnlichsten Orte der Luftfahrt. Kein Museum, nein, kein Freizeitpark, sondern ein echter Flughafen. Eingefroren in einem einzigen Moment der Geschichte. Ciudad Real zeigt uns, dass Geld allein also keinen Flughafen erfolgreich macht. Und Matala zeigt, dass man Nachfrage nicht bauen kann. Nikosia aber zeigt etwas ganz anderes, dass manchmal nicht wirtschaftliche Fehler entscheiden, sondern Geschichte, Politik und leider auch Krieg. Doch unser nächster Flughafen ist das komplette Gegenteil. Er scheiterte weder an fehlenden Passagieren noch am Krieg, sondern an Kabeln, Rauchmeldern und Rolltreppen. Und an einem Brandschutzsystem, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Willkommen am wohl berühmtesten Flughafen Deutschlands. Es gibt Flughäfen, die scheitern nach der Eröffnung, weil keine Airlines kommen oder weil niemand sie braucht. Und dann gibt es einen Flughafen, der scheitert, bevor das erste Flugzeug überhaupt landet. Willkommen in Berlin. Anfang der 2000er Jahre steht Deutschland vor einer großen Aufgabe. Denn Berlin besitzt gleich mehrere Flughäfen. Tegel, Schönefeld, Tempelhof. Und für eine moderne Hauptstadt wirkt das zunehmend unpraktisch. Also entsteht eine Vision. Nur ein Flughafen. Modern, effizient, das neue Tor Deutschlands zur Welt. Berlin-Brandenburg, kurz BER. Auf dem Papier klingt alles perfekt, doch genau dort bleibt der BER auch lange. Auf dem Papier. Endlich geht es irgendwann los und tausende Bauarbeiter beginnen. Kräne prägen den Horizont und Beton wird gegossen. Glasfassaden entstehen, Rollbahnen, Parkhäuser, Gepäcksysteme. Alles wächst. Die Politik spricht unter Druck bereits von einem Eröffnungstermin. Airlines planen ihre Flüge, Mitarbeiter werden eingestellt und sogar Werbekampagnen laufen. Der Countdown beginnt. Dann Frühjahr 2012 und die Eröffnung steht unmittelbar bevor. Die ersten Shops sind eingerichtet, die Restaurants beziehen ihre Küchen. Duty-Free-Regale werden eingeräumt, Gepäckbänder laufen im Testbetrieb. Mitarbeiter trainieren den Ernstfall. Airlines verschicken bereits Informationen an ihre Passagiere. Manche Menschen haben ja sogar schon Flüge zum neuen Flughafen gebucht. Der Flughafen wirkt fertig. Von außen jedenfalls. Doch dann kommt der Schock. Denn nur wenige Wochen vor der geplanten Eröffnung findet eine letzte Brandschutzprüfung statt. Yes, German Gründlichkeit. Eigentlich Routine und niemand rechnet mit Überraschungen. Doch plötzlich wird etwas klar, denn das Brandschutzsystem funktioniert gar nicht. Und nicht nur das. Je genauer die Ingenieure hinschauen, desto mehr Probleme entdecken sie auch. Kabel sind falsch verlegt und Türen schließen nicht richtig. Entrauchungsanlagen arbeiten fehlerhaft. Und Rolltreppen sind noch nicht einsatzbereit. Wichtige Software funktioniert nicht zuverlässig. Manche Bereiche müssen also komplett neu gebaut werden. Ein Airport ist wie ein riesiges Uhrwerk, aber wenn nur ein Zahnrad nicht funktioniert, steht irgendwann alles still. Dann passiert etwas Historisches. Die Eröffnung wird abgesagt. Nicht Monate vorher, sondern nur wenige Wochen vor dem geplanten Start. Für die Airlines ist das ein echter Albtraum. Flugpläne müssen plötzlich geändert werden, Bodenpersonal bleibt an alten Flughäfen. Technik muss zurückgebaut werden. Millionen von Euro verschwinden innerhalb weniger Tage. Stellt euch vor, ihr plant eure Hochzeit, verschickt alle Einladungen, das Essen ist bestellt und die Gäste reisen bereits an. Und zwei Wochen vorher sagt euch also jemand: Übrigens, die Kirche ist leider noch gar nicht fertig. Irgendwie doof. Und schnell berichten hier auch internationale Medien. Fernsehsender aus aller Welt, Zeitungen, Magazine. Der BER wird zum Symbol deutscher Bauprobleme. Immer neue Eröffnungstermine werden genannt und schließlich wieder verschoben. Der Hauptstadtflughafen wird zum Running Gag. Ursprünglich sollte der Flughafen etwas mehr als 2 Milliarden Euro kosten. Doch mit jedem weiteren Jahr stiegen auch die Ausgaben. Neue Bauarbeiten, neue Gutachten, neue Technik und neue Planungen wieder von vorne. Am Ende liegen die Gesamtkosten bei weit über 7 Milliarden Euro. Aus einem Flughafen wurde eine Dauerbaustelle. Und aus einer Dauerbaustelle ein internationales Symbol. Bei all den Schlagzeilen vergisst man leicht, hinter dem BER standen tausende Menschen. Ingenieure, Elektriker, Reinigungskräfte, Fluglotsen, Verkäufer, Flughafenmitarbeiter. Viele hatten sich schon auf ihren neuen Arbeitsplatz gefreut. Manche warteten Jahre, andere mussten mehrfach umplanen. Für sie war der BER kein Witz, sondern ihr trauriger Alltag. dann am 31. Oktober 2020, also fast 9 Jahre später als ursprünglich geplant, landet endlich das erste Linienflugzeug. Kein Feuerwerk, kein gigantisches Spektakel, sondern eher Erleichterung. Der Flughafen lebt. Endlich. Und vielleicht ist genau das der Unterschied zu den anderen Geister-Airports. Ciudad Real bekam seine zweite Chance nie. Matala wartet bis heute. Und Nicosia ist eingefroren. Der BER dagegen hat den langen Weg am Ende tatsächlich geschafft. Ja, vielleicht zu spät und vielleicht viel zu teuer. Aber er lebt. Doch unser nächster und letzter Flughafen ist ein technisches Wunder. Er kostete Milliarden. Er wurde mitten ins Meer gebaut. Und kaum war er fertig, begann er langsam zu versinken. Willkommen in Japan. Was wäre, wenn man einen Flughafen mitten ins Meer baut? Keine Nachbarn, kein Fluglärm und Platz ohne Ende. Eigentlich die perfekte Lösung. Genau das dachte sich Japan in den 1980er Jahren. Und was dann entstand, gehört bis heute zu den größten Ingenieursleistungen der Luftfahrt. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich an Tokio. Doch wir befinden uns in Osaka, Japans zweitgrößter Metropolregion. Schon damals wächst die Stadt rasant. Der bestehende Flughafen Itami platzt aus allen Nähten. Die Anwohner beschweren sich über Fluglärm. Ausbau und Erweiterungen fast unmöglich. Also stellt jemand eine verrückte Frage. Warum bauen wir den Flughafen nicht einfach ins Meer? Was zunächst wie Science Fiction klingt, wird tatsächlich beschlossen. Ingenieure planen eine künstliche Insel. 4 Kilometer lang, mehr als 2 Kilometer breit. Komplett neu geschaffen. Millionen Kubikmeter Erde werden aufgeschüttet. Felsen werden aus den Bergen dorthin transportiert. Schiffe fahren Tag und Nacht, jahrelang. Allein die Insel an sich ist größer als viele Kleinstädte und trotzdem existierte dort vorher nichts, nur Wasser. Doch die Kosten steigen immer weiter. Brücken, Tunnel, Terminals, Rollbahnen. Die längste Flughafenbrücke Japans verbindet später die Insel mit dem Festland. Insgesamt kostet das Projekt viele Milliarden Dollar, einer der teuersten Flughäfen, die jemals gebaut wurden. Für das Terminal engagiert Japan einen der berühmtesten Architekten der Welt, Renzo Piano. Sein Ziel? Ein Gebäude, das aussieht wie ein Flugzeugflügel. Licht, Offenheit, Eleganz. Bis heute gilt das Terminal als architektonisches Meisterwerk. 1994, der Flughafen eröffnet. Endlich. Flugzeuge landen, Airlines ziehen um. Osaka hat seinen neuen Flughafen und alles scheint perfekt. Doch schon kurz nach der Eröffnung stellen die Ingenieure etwas fest. Denn die Insel bewegt sich. Nicht dramatisch, nicht plötzlich, sondern Zentimeter für Zentimeter. Das Gewicht des Flughafens drückt die künstliche Insel tiefer in den weichen Meeresboden. Anfangs sinkt sie deutlich schneller als zunächst berechnet und die Experten schlagen Alarm. Manche Medien sprechen bereits vom nächsten Milliardenfiasko, doch jetzt passiert etwas typisch Japanisches. Man gibt nicht auf. Ingenieure entwickeln ständig neue Lösungen. Deiche werden verstärkt, Fundamente nachjustiert, Gebäude regelmäßig angehoben. Messsensoren überwachen jede kleinste Bewegung der Insel. Ja, bis heute arbeiten die Ingenieure daran, den Flughafen dauerhaft zu sichern. Und als wäre das nicht genug, trifft 2018 ein schwerer Taifun die Region. Gewaltige Wellen treffen die Insel und ein Tanker reißt sich los und rammt die einzige Straßen- und Bahnbrücke zum Flughafen. Tausende Passagiere sitzen plötzlich fest. Der Airport ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Erst versinkt der Flughafen langsam, dann greift ihn das Meer an. Und trotzdem fliegt er weiter. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum gehört Osaka überhaupt in diese Folge? Ganz einfach, weil dieser Airport zeigt, dass Mut manchmal eben doch belohnt wird. Ja, der Flughafen kostete Milliarden. Ja, er sinkt sogar. Und ja, er musste Naturgewalten trotzen. Aber heute zählt er zu den wichtigsten Flughäfen Asiens. Millionen Menschen starten und landen hier jedes Jahr. Das Projekt war verrückt, aber es funktioniert. Osaka zeigt uns, dass selbst die verrücktesten Ideen funktionieren können, wenn Menschen bereit sind, sie immer wieder neu zu retten. Jeder Airport beginnt mit einer Vision. Manche werden zu Toren in die Welt, andere bleiben Mahnmale für Träume, die nie abgehoben sind. Doch jede Startbahn erzählt seine eigene Geschichte. Und genau deshalb liebe ich Flughäfen. Das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, ihr fandet auch diese Folge wieder ein bisschen spannend und interessant. Das war Airport Stories. Euch weiterhin safe travels und happy landings. Bis zum nächsten Mal.